This is Slow Train Coming, Titelstück des Albums, mit dem Bob Dylan seine Jesusphase oder Bibelphase oder Gospelphase, je nachdem, wie man die nennen will, eingerichtet hat. Jedenfalls eine Phase, mit der Uwe Bernstein viel zu tun hat. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, Forever Young Bob Dylan, der Untertitel Wie der Rockrebell Gott sucht, Eigensinn lebt und den Frieden besingt. Und ich bin am Telefon jetzt mit Herrn Bernstein verbunden. Hallo.
Hallo aus Hamburg, grüße Sie.
Hallo aus Hamburg, da wissen wir schon mal, wo Sie sind. Auch schönes Wetter in Hamburg?
Es geht so, aber läppert sich.
Na, kennt man ja, Hamburg, das Schmuddelwetter. Sie sind evangelischer Theologe und arbeiten als Journalist, haben auch schon vor dem Dylan-Buch ein Buch über Leonard Cohen geschrieben. Ja. Was war denn eher da, das Interesse für Religion oder das für die Musik?
Also ich muss mal aus meiner Jugendzeit plaudern, da spielte ich Gitarre und zu meinen beiden Lieblingsliedermachern gehörten Bob Dylan und Leonard Cohen. Dann kam später bei mir die Interesse am Glaubensthema dran und dann forschte ich in beider Leben danach, was haben die eigentlich für biblische Bezüge, was zaubern die da aus den religiösen Schatzkisten dieser Welt, und war doch einigermaßen verblüfft, gerade auch bei Bob Dylan, der das in einer noch viel intellektuelleren und malerischeren Weise macht als Leonard Cohen, der da viel ungeniert damit umgeht.
Ja, jüdische Songschreiber, sowohl Leonard Cohen als auch Bob Dylan, sind ja Juden, die scheinen Sie besonders zu interessieren.
Die scheinen mich besonders zu interessieren.
Täuscht das? Ist es Zufall?
Vielleicht interessieren die mich deswegen, weil die jüdische Tradition sehr stark dialogisch orientiert ist und sehr fantasievoll mit den eigenen Traditionen umgeht und viel diskutiert wird und hin und her gewendet. Und da kann man bei den beiden, finde ich, sich ein Vorbild nehmen, wenn man in der Versuchung steht, den Glauben zu eng zu führen, dass man dann ahnt, es gibt immer mehrere Blickwinkel, von denen aus man auf biblische Texte zum Beispiel schauen kann.
Ja, das religiöse Motive stehen natürlich im Zentrum Ihres Buches, aber Sie lassen es beginnen, wenn ich mich recht entsinne, mit dem ersten Dylan-Konzert, bei dem Sie dabei waren, in der Deutschlandhalle 78.
Ja, ich kam aus Bremen als Bremer Jung auf Klassenreise nach West-Berlin und wir hatten als Klasse die Alternative entweder Sommernachtstraum oder Bob Dylan, und ich entschied mich Gott sei Dank für Bob Dylan und bekam da das als Buch-Berlin-Konzert in die Dylan-Geschichte eingegangene Konzert. Ich fand das grandios mit Saxophon und drei Background-Sängerinnen und nicht mehr nur Geschrummel wie früher. Aber die Menschen da in Berlin, die dachten irgendwie, die Zeiten ändern sich vielleicht, aber für uns doch nicht. Wir wollen unseren alten Bob Dylan und buhten ihn nach Strich und Faden aus. Ich war begeistert danach.
Wunderbar, ein Bekehrter sozusagen. Oder wieder, das ist Ausschnitte aus diesem historischen Konzert, wird es übrigens heute Abend, später in der Nacht fast schon um 23 Uhr im Rahmen von Experience zu hören geben, aber das braucht Sie natürlich, obwohl in Hamburg gibt es ja auch Internet, da kann man das auch hören, wenn Sie wollen, aber es war ein bisschen Eigenwerbung jetzt. Zurück zu Ihrem Buch, religiöse Motive, Figuren aus der Bibel tauchen ja schon sehr früh auf in den Songs von Dylan, aber als er zum Ende der 70er Jahre plötzlich als wiedergeborener Christ erschien, da war das schon schwerer Tobak für seine alten Fans. Mit diesem Kapitel beschäftigen sie sich natürlich auch.
Ja, das hat keiner verstanden, ich erst auch nicht, dass da aus diesem so differenziert denkenden Menschen, der ja schon als 22-Jähriger im Lied With God on Our Side gefragt hat, wie kommt das eigentlich, dass immer die Sieger der Geschichte, dass die denken, Gott ist auf ihrer Seite. Also einer, der so tiefe Gedanken so früh schon gehabt hat, der lässt sich dann von einer pfingsterisch-fundamentalistischen Kirche, der Vineyard Church in Los Angeles, beeinflussen. Aber inzwischen, nachdem ich da viel drüber gelesen habe und seine Interviews und so weiter studiert habe, sehe ich, dass es eine Phase Er hat nie irgendetwas, was er während dieser Phase gesagt, gesungen und geschrieben hat, zurückgenommen, sondern das war für ihn ein wichtiger ja, Durchlauferhitzer hin zu einem, würde ich sagen, gereiften Glauben, wo er dann fern jeder Unterscheidung irdisch und göttlich oder weltlich und himmlisch dann den Glauben beschreibt als großes Schöpfungsereignis, wo er weiß, jedes Haar auf seinem Kopf ist gezählt, so wie jedes Körnchen Sand im Song Every Grain of Sand. Also ich glaube, das war eine wichtige Phase. Ich kann da gar nicht die Nase drüber rümpfen. Diese fundamentalistische Kirche hat auch nicht versucht, ihn da zu kapern, sondern das war für ihn in einer Lebenskrise offensichtlich genau das Richtige. Und die Musik, wir haben es ja eben gehört, Slow Train Coming, grandios. Da hat er sich ja Mark Knopfler geholt und den Schlagzeuger von Dire Straits. Also musikalisch ist das gar kein Einschnitt.
Kann ich nur d'accord mitgehen mit Ihrer Einschätzung. Die Spiritualitäten, die Transparenz, Sie haben eben schon einen der entsprechenden Songs beschrieben, Every Grain of Sand, die zieht sich ja praktisch durch Songs seit Beginn seiner Karriere und bis heute. Ja. Und naja, mit der Jesusfasser hat er halt was ausprobiert, der hat's gebraucht damals, hat ihm aus der Krise geholfen. Gott sei Dank, kann man nur sagen.
Ja, ich meine, er hat sich immer gegen Schubläden gewehrt und er wollte einfach auch nicht in die christliche Schublade, nicht in die jüdische. Und am Ende ist er ein altersweiser, wie ich sagen würde, frommer Mann, der ja auf seiner letzten CD die Hingabe zu Gott, I've made up my mind to give up to you, beschreibt. Und dann da kommt der Jesus zwischen den Zeilen interessanterweise auch wieder vor, dieser Mann, dieser reisende Mann, neben dem er sich nach Sonnenaufgang legen will. Und das kann man auch als Vision des alternden Mannes, der schon den Tod ins Auge blickt, sehen. Am Ende werde ich da Frieden finden.
Absolut. Und dem Album, aus dem I Made Up My Mind to Give Myself Up to You zu finden ist, Rough and Rowdy Ways, im letzten Jahr erschienen, dem widmen Sie sogar ein eigenes Kapitel, so eine Art Besprechung, eine tiefergehende.
Ja, ich meine, da sind ja so viele Lieder über Jimmy Reed, über einen Musiker, wo er sagt, give me the old time religion. Also da sehnt sich Dylan ja immer noch nach zurück. Schlage die Bibel auf und verkünde das Glaubensbekenntnis. Und dann gibt er ja auch noch uns allen endlich eine Erklärung, die wir ihnen oft irgendwie nicht verstehen wollten oder einordnen wollten. Nämlich die Erklärung, ich enthalte viele oder ich bin viele, I contain multitudes. Also das gibt es, dass in einem Menschen viele, viele Facetten nebeneinander her leben und jeweils nach Lebensphase mogelt sich oder schummelt sich eine nach vorne und die anderen haben aber genau dasselbe Recht. Und das ist, glaube ich, auch in seiner spirituellen Reise.
Genau. Und für Bob Dylan ist das regelrecht das Motto seines Lebens geworden, dieses Walt Whitman-Zitat. Um Patti Smith geht's auch in einem Kapitel, die ihn vertreten hat bei der Nobelpreisverleihung.
Ja, genau, der hat ihn abgeholt.
Genau.
Die erste Urkunde, glaube ich.
Das ist auch jemand, mit dem Sie sich sehr, für den Sie sich sehr interessieren. Haben Sie noch kein Buch drüber geschrieben, soweit ich weiß, aber klar.
Genau.
Ja, dann hoffe ich, dass Ihnen das Stück, was ich jetzt im Anschluss an unsere Haltung, unsere Unterhaltung ausgesucht habe, gefällt. Herr Bernstein, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
Darf ich einmal noch sagen, heute Abend Livestream 19.30 Uhr an Dylan-Abend auf christuskirche-video.de. Da gibt es viele Dylan-Covers und da erzähle ich weiter über Bob Dylan, wer noch mehr hören will.
Okay, vielen Dank dafür. Und hier ist für Sie und für alle anderen Patti Smith mit Drifters Escape. Vielen Dank, Herr Bernstein. Tschüss nach Hamburg.
Ciao.